Verantwortlich für diese Sendung ist Brandtovelle. Am 5. Juni 2008 ist Werner Levin. Immer am ersten Donnerstag mittwochs Mitte des Monats für Sie die Esperantowelle über NB Radio Treff 88,0. Liebe Hörerinnen und Hörer in Neubrandenburg und Umgebung, die Esperanto-Welle, die Redaktionsgruppe Esperanto-Welle begrüßt Sie recht herzlich zu unserer monatlichen Sendung. Wir sind live auf dem Sender NB Radio Treff 88,0 und wir senden heute aus Studio 1. Wir sind drei Mann hier, Werner und Werner und René vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Unser Thema heute ist ja, oder unsere Sendung ist ja heute quer durch die Esperanto-Bewegung und wir beginnen wie immer mit Berichten über unseren Verein. Zwischen den einzelnen Berichten machen wir dann ein paar Hör- und Sprechpausen und etwas Musik von Esperanto-CD. Aber fangen wir an mit unserem Verein. Werner, was hat unser Verein in letzter Zeit gemacht?
Ja, wir hatten im Mai ein Treffen. Das hatte eine Tagesordnung und durch einen Überraschungsgast aus Slowenien haben wir die Tagesordnung kurzerhand verändert, weil wir ja so oft leider auch nicht ausländischen Besuch haben und schon gar nicht zufällig zu einem unserer Vereinstreffen. Also es war der Jovan da, auf Deutsch Hans, aus Slowenien, aus der Nähe von Marburg, Maribor, und er war für einige Tage hier. Übrigens ist er der Partner gewesen zum Esperanto-Verein der Brandenburg, und wir haben vor 2 Jahren eine Person besucht, die durch einen kriegsgefangenen Slowenen des Zweiten Weltkrieges, der hier in der Nähe von Neubrandenburg bei Anklam Kriegsgefangener war und arbeiten musste auf den damaligen Gütern. Der hat ein Kindchen gezeugt und wir wussten also nur ungefähr, wer das sein könnte, haben das aber auch gefunden mit Hilfe vieler guter Freunde. Und nun war also dieser Partner aus Jugoslawien, Slowenien da, und den haben wir gerne begrüßt und haben mit ihm diskutiert und haben also gesagt, wenn du schon da bist, dann stehe uns doch bitte Rede und Antwort über dein Volk, über dein Land, über die Geschichte auch von ganz Jugoslawien, über deine oder eure vergangenen und aktuellen Probleme. Das ehemalige Jugoslawien ist noch lange nicht zu Bett, sagen wir mal. Da sind ja noch so viele offene Probleme. Wir haben gesprochen auch über den Zweiten Weltkrieg. Die Deutschen, wir haben ja Jugoslawien unter vielen Staaten auch besetzt und besiegt und wurden dann von den Jugoslawen besiegt anschließend. Und das gehört mit dazu. Es gehört auch dazu die Vertreibung der Deutschen aus den jugoslawischen Staaten. Tito hat dann die Südslawen, denn so heißt das ja, die Südslawen vereinigt zu diesem großen Volk für einige Jahrzehnte. Dann haben wir auch gesprochen über die Aggression der NATO gegen das serbische Volk 1999, über das Problem Amselfeld, Kosovo genannt, wo sich die sich selbstständig gemacht haben durch Betreiben der USA und der EU. Oder wir haben gefragt, warum hat Kroatien die gesamte Küste eigentlich? Das ist ja, wenn man die Landkarte sieht, recht eigenartig, dass ausgerechnet zu den Kroaten die gesamte Küste gehört. Und die anderen Länder, die da noch dazu gehörten, zu Jugoslawien, die Slowenen und die Mazedonier und wie sie alle heißen, haben gar keinen Zugang zu Köln. Das ist ja komisch.
Ja, zwei haben nur einen kurzen. Slowenien hat, wie hat er gesagt, 7 Zentimeter pro Einwohner?
Ja, nee, 80 Zentimeter pro Einwohner.
Und dann ist noch,
ach, weiß ich nicht, nur ein paar Kilometer.
Und Bosnien-Herzegowina hat noch ein ganz kleines Stück.
Ja, aber noch so eine Berührung eigentlich.
Es gab keine Kilometer.
Naja, das sind so seltsame Dinge. Naja, das Problem in Jugoslawien ist ja hochinteressant, was uns ja auch Esperanto-mäßig interessiert. Das war ja ein Vielvölkerstaat mit verschiedensten Religionen, mit verschiedensten Völkern, nicht nur die großen, es gab ja auch alle möglichen kleineren Völker, wie die Ungarn und die Zigeuner und ich weiß nicht was, die gar nicht so bedeutsam nachher waren, die auch keinen eigenen Staat bekommen. Naja, und das ist schon interessant und auch warum ist Jugoslawien eigentlich zerbrochen? Unter vielen politisch-wirtschaftlichen Gründen gab es auch einen Grund, dass Jugoslawien es nicht begriffen und verstanden hat, obwohl Tito ja ein Esperantist war, hat nicht begriffen, dass man eine sprachliche Gleichberechtigung auch praktisch durchsetzen muss, nicht nur formell. Wir werden noch zur EU kommen, denn die jugoslawischen Esperanto-Freunde, die jetzt in verschiedenen Völkern dort leben, verschiedenen Staaten leben, die warnen die EU eindringlichst davor, nicht den Fehler zu machen wie andere Staaten, Staatenbündnisse, die dann versuchen, eine Nationalsprache durchzusetzen. Aber das mal so am Rande. Der Jovan war also eine Woche etwa hier. Wir haben nicht nur an dem Tage mit ihm uns unterhalten im Esperanto-Verein, sondern es wurden mit ihm auch Ausflüge gemacht. Da sieht man erst, wie schön unsere Heimat um Nordbrandenburg herum ist. Wir waren zum Beispiel in Woldeck. Woldeck hat eine neue Kirche gebaut, also die alte wurde wieder neu aufgebaut. Und da ist ein 2-Euro-Stück in der goldenen Kugel drin. Das hat er andächtig sich angeguckt, dass dort oben im goldenen Kirchturmspitze ist eine von Esperanto-Verein 2 Euro. So, und dann waren wir in Schwichtenberg, die Kleinbahn ist dort. Wir waren in Peenemünde, Raumfahrtzentrum. Da fing ja die Raumfahrt, die praktische Raumfahrt an. Während und vor und während des Zweiten Weltkrieges, der Kaiser hat das schon eigentlich angefangen, was zu probieren. Und dann waren wir in Neubrandenburg selber. Wir haben ja eine wunderschöne Kirche. Wir haben den HKB-Turm, da konnten wir die ganze Stadt besichtigen. Jedenfalls sind wir überall rumgekurft, auch in Pragsdorf, da gibt es ja den Esperanto-Garten und da hat er sich auch betätigt. Lange Rede, kurzer Sinn, unsere Heimat ist schön und wir zeigen sie gerne unseren Freunden. Ich habe auch erzählt, dass wir hohe Berge haben in Mecklenburg. In Slowenien sind die dann so 2.000 bis 3.000 Meter, aber wir haben auch über 100 Meter hohe Berge und nennen sie dann sogar Schweiz.
Ja.
So, aber das war also der Besuch, der uns sehr viel Freude und Interessantes gegeben hat.
Ich möchte eigentlich über das letzte Treffen, das hatten wir ja gestern.
Gestern hatten wir in Prenzlau. Ja. Es ist ja so, dass wir, unser Esperanto-Verein, hat ein Einzugsgebiet des alten Bezirkes Neubrandenburg. Das haben wir so belassen. Und deswegen gehören die Preußen, die Prenzlauer, auch zu unserem Vereinsterritorium.
Rainer, du wolltest was sagen.
Ja, klar. Ich dachte, wer das nun sagt, ist ja egal. Aber wir hatten ja gestern auch ein Treffen. Wir haben das diesmal, wie man schon sagte, nach Prenzlau verlegt. Das machen wir manchmal so einmal im Jahr, weil Edeltraud Henning, die da in Prenzlau wirkt, eine sehr, sehr aktive, gute Esperanto-Freundin ist. Und eigentlich gehören die ja jetzt zu 2 Organisationen. Das ist ja Brandenburg. Und die sind eigentlich schon eine eigene Gruppe, die zu Brandenburg gehört, aber wir zählen, wie gesagt, das zu uns. Wir waren insgesamt, was eigentlich sehr selten ist, sogar 17 Personen. Aus Prenzlau und Brandenburg, unsere beiden Gruppen, waren wir 12 und wir hatten noch 5 Gäste da. Das war auch sehr interessant. Aus dem Gebiet um Greifswald war Gunther Ewert da. Aus Potsdam war, wie heißt sie, Margret Lampe da. Aus Greifswald noch Erika Lützke, aus Ahrensfelde Fred Jahn und aus Frankfurt-Oder Ronald Schindler, ne? Aus Frankfurt-Oder. Es war wirklich eine sehr gemütliche, interessante und auch, wie soll ich sagen, wir haben lange Spaziergänge gemacht, mit Natur verbundene.
Ja, und was wurde denn da geboten eigentlich an dem Tag?
Ja, gestern, das Wichtigste war natürlich auch ein Thema der wichtigsten, war UEA, 100 Jahre Esperanto-Weltorganisation und auch der letzte deutsche Esperanto-Kongress, über den Ronald Schindler berichtet hat, mit Hilfe von Bildern über seinen Laptop. Und ansonsten, was hatten wir in
der Stadt? Die Geschichte der Stadt Prenzlau.
Ja, richtig. Geschichte der Stadt
Prenzlau. Ein Esperanto-Freund aus Prenzlau hat ja die viele, lange Geschichte dieser Siedlung und späteren Stadt Prenzlau berichtet. Und man weiß heute, dass in Prenzlau seit 5000 Jahren Siedlungsspuren nachzuweisen sind.
Mhm.
Das waren natürlich noch nicht die alten Germanen vor 5000 Jahren, aber das waren Menschen, die sich dort niedergelassen hatten.
Ja. Und wir waren in Prenzlau in einer Gaststätte, die weit draußen an der Uferpromenade liegt. Man kann sagen, ein herrliches Stück Natur. Das ist alles noch sehr natürlich. Da gibt es keine befestigten Wege am Ufer. Einen sehr schönen, ganz natürlichen Rasen, Liegeplatz und eine Badestelle oder zwei Badestellen. Und dort liegt auch diese ganz allein diese Gaststätte. Fast im Wald.
Ja, sie heißt auch am Kap oder so ähnlich.
Ja,
am Kap, ja. Weil das auch ein kleines Kap ist. Und die Regie sagt, dass jetzt die Musik wieder dran ist.
Ja, jetzt ist die Musik dran mit einer anderen CD von der Gruppe Keifer. Der Titel der CD lautet Masco, einer von den Titeln heißt auch so. Der erste Titel heißt jetzt Parafino. Oh, das sieht dann nach einem Wortspiel aus. Entweder Parafin oder paarweises Ende.
Ja. Ja, Werner, gestern auf der Rückfahrt von unserem Treffen in Prenzlau hatte ich andere Esperanto-Freunde noch im Auto und die sagten mir, wenn ihr morgen Sendung macht, sag doch nochmal, brauchen wir uns das jetzt unterwegs nicht aufschreiben, wann sind denn die nächsten Treffen unseres Vereins in den nächsten drei Monaten so?
Wir haben im Juli, wir haben ja in jedem Monat ein Vereinstreffen und zwar ist das nächste Treffen der 2. Juli. Da machen wir aber einen Tagesausflug nach Schwerin in unsere Landeshauptstadt zu unserem Schloss, zum Parlament. Das ist also wir sind auf Einladung des Landtages dort in Person von Frau Brettschneider, die ist ja Landtagspräsidentin. Sie hat ja aber ihr Landtagsbüro in Neubrandenburg und da haben wir eine Einladung. Wir fahren frühmorgens vom Busbahnhof Neubrandenburg ab und nach Schwerin und kommen dann mit dem Bus wieder zurück. Aber wir benötigen noch Anmeldungen für diejenigen, die sich noch nicht entschieden haben mitzufahren, dass sie sich bitte bei uns melden, beim Esperanto-Verein Neubrandenburg im Telefonbuch unter Werner Levin oder Werner Pfennig. Da stehen die Telefonnummern oder schriftlich und Süßung 29 in Neubrandenburg.
Oder per Netz.
Oder per Netz an info@esperanto-nb.de. Diese ist eine Internetadresse. Und das ist also der Juli. Das ist ein Tagesausflug. Das wird sehr schön. Wir freuen uns darauf. Anmeldungen bitte umgehend an uns. Denn der Juli, das steht ja vor der Tür. In weniger als 4 Wochen. Dann haben wir das klassische Vereinstreffen am 10. September ab 16 Uhr. In der wunderschönen Gaststätte Uns Eck in Neubrandenburg. Das ist am Boulevard. Und wir haben dort eine vorläufige Tagesordnung, die es da früher in der DDR war, nach der Schule. So nennen wir das ja so auch so ähnlich. Und zwar ein Bericht, wer war zu welcher Veranstaltung im Esperanto-Land. Denn die Esperanto-Freunde sind besonders in den Sommermonaten sehr aktiv und verreisen in alle Welt. Dann machen wir die Terminplanung für 2009. Denn nächstes Jahr ist ja das 2009. Jahr im Jahr des Herrn. Und dann werden wir Bericht erstatten von allen möglichen Kontinenten. Was macht Esperanto in Afrika oder in Südamerika? Und im Jahr 2009 ist ja der Weltkongress in Białystok in Polen, im heutigen Ostpolen. Białystok gilt nach wie vor als Wiege des Esperanto, weil in dieser Stadt damals der Initiator wohnte. Und der Polnische Esperanto-Bund ist also Ausrichter des neuen, des künftigen Weltkongresses, immer Ende Juli, die letzte vollständige Juliwoche ist das. Und da freuen wir uns auch drauf und bereiten uns schon vor, indem wir Geld sparen, denn das kostet ja Valutamittel. Ja, die Polen machen ganz was Tolles. Das ist, Polen ist ein Land, was immer mit Überraschungen aufwartet. Als noch die alte Regierung an der Macht war, da war Esperanto fast zerstört. Da hat man den Esperanto-Bund aufgelöst, den polnischen, man hat das Radio platt gemacht, es gab keine Zeitschrift mehr und so weiter. Aber jetzt haben wir in Polen eine neue Regierung und da beginnt sich Esperanto auch sehr schnell wieder zu erholen. Und da ist sogar der nächste Weltkongress. Da gab es große Reibereien, aber wollen wir nicht weiter ausbreiten. Also nächstes Jahr, Ende Juli, letzte vollständige Juliwoche Polen, Weltkongress.
Ja, das war was über unseren Verein, die letzten Treffen und die nächsten Termine.
Ja, ich wollte noch Oktober vielleicht sagen.
Ach so, Oktober, hast du auch noch
Oktober? Ja, Oktober, da haben wir unser Wochenendseminar.
Ja,
das ist nämlich deswegen wichtig.
Das ist ja schon Landesverband fast.
Ja, das ist beides. Das ist, wird ja von uns organisiert, aber gehört auch zum Landesverband des Esperanto in Mecklenburg-Vorpommern. So, und das ist traditionell immer das letzte vollständige Wochenende im Oktober, da selbst am 24. bis 26.10. in der Brandenburg in der Oststadt.
Ja, da müssen wir wieder mit Frau Schellhorn sprechen.
Da müssen wir mit Frau Schellhorn sprechen.
Ja.
Vor allen Dingen ist es wichtig, dass wir schon werben, denn wir wollen nicht nur unsere Esperanto-Freunde ansprechen, sondern alle möglichen Interessenten, die mal reinschnuppern wollen, die mal was von Esperanto hören möchten, sowohl dass sie sich mal informieren an Ort und Stelle, wie funktioniert Esperanto, dass sie mal lebendige Esperanto-Freunde erleben und kennenlernen und wenn sie Lust haben, sich auch mal mit der Sprache ein bisschen auseinandersetzen, dass man also sagt, so funktioniert diese Sprache, so ist sie aufgebaut und so schnell kann man sie lernen. Und das machen wir also an diesem besagten Wochenende. Und da könnte ich jetzt schon alle herzlich einladen, die in Neubrandenburg und Umgebung sind, dass sie sich das vormerken, mit uns Bekanntschaft schließen, uns aufsuchen oder mit uns irgendwie sich ins Benehmen setzen. Im Internet sind wir zu erreichen, zu lesen unter www.esperanto-nb.de und im Telefon, das hatten wir gerade gesagt.
Und dann macht das Landestreffen sich auch gleich noch.
Ja, nun sind wir schon so weit, weil das ja auch den Esperanto-Verein Neubrandenburg betrifft. Dann haben wir Ende November, am 29. November, da fahren wir auch als Esperanto-Verein dorthin laden ein, das ist ein Samstag, nach Güstrow in unserer bekannten Gaststätte Pavarotti. Da ist ein italienischer Wirt, der Chef ist ein Italiener und wenn wir da was bestellen, sprechen wir mit ihm immer Esperanto. Das ist immer ein Heidenhallo
am
Telefon. Na klar versteht er das. Ich spreche einfach das Esperanto, wie es kommt und er versteht das und weiß genau, wann wir kommen wollen, weil die Zahlen ja sehr verwandt sind der lateinische Begriffe und er spricht also Italienisch und wir das neue Latein und dann unterhalten wir uns immer in Esperanto und das ist also dann ganz lustig. Außerdem kann er sich dann an uns gut erinnern. Also der November ist dann der 29.11. in Güstrow und da laden wir auch herzlich ein, sich an uns zu wenden, wer mitfahren möchte. Ich wollte noch sagen, dass wir im Dezember dieses Jahr kein Treffen organisieren, sondern wir empfehlen unseren Freunden des Vereins Neubrandenburg, sich an Berlin oder Hamburg zu wenden, weil die auch wunderschöne Treffen immer organisieren. Die Regie signalisiert Musik.
Ja, jetzt kommt der Titel Arda Haverna Vivo. Es ist das Hafenleben. Das war ein artiger Titel, ne?
Lancia su un mondo attivo, attivo, aktiver, mors de har mig kumai, hun kan kostu mig lumai, rida samme varondai, luas tjela ondai, dansa sen ondrai shipai, joyat maristai skipai.
Liebe Hörer und Hörer, Sie hören die Esperanto-Welle auf MB-Radio-Test 88,0, eine Direktsendung des Esperanto-Vereins Neubrandenburg. Und Aktuelles aus dem deutschen Esperanto-Leben. Es gibt jährlich große Treffen in Deutschland. Einer davon heißt Deutscher Esperanto-Kongress. Der tagte diesmal in Essen. Er wollte neben dem Esperanto auch zeigen, dass in solcher ehemaligen Industrie oder in solcher Industriestadt, die zum Teil schon Industriebrachen hat, dass die nicht unwirklich aussieht, sondern schon wirklich schöne Ecken hat, in die auf alten Industriestandorten eingerichtet wurden. Aber zum Kongress mal. Eine offene Gesamtatmosphäre, so sagt die Presseabteilung, und gute Stimmung kennzeichneten den 85. Deutschen Esperanto-Kongress, der Anfang Mai in Essen stattfand. Knapp 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Tschechien und Tansania waren unter dem Gesamtthema Entdecke deine Vorurteile zusammengekommen, um über die Vergangenheit und auch die Zukunft des Esperanto zu diskutieren und ein gutes kulturelles Begleitprogramm zu genießen. Den Hauptvortrag hielt Gregor Hinker aus Österreich, Vorsitzender des Esperanto-Weltjugendverbandes TEJO, der sich geistreich und kritisch mit dem Thema Vorurteile am Beispiel des Esperanto auseinandersetzte. Auch über 120 Jahre nach seiner Entstehung wird dem Esperanto nach wie vor mit vielen Vorurteilen begegnet, die einer Überprüfung meist gar nicht standhalten. Zum Beispiel Esperanto ist nicht sprechbar, hat keine Kultur und so weiter und ist irgendeine Basisverständigung aus dem Osten, sowas hört man manchmal, aber das sind nur einzelne Stimmen. Mit diesen Vorurteilen hatten die Organisatoren aber auch die immer noch verbreiteten Vorurteile gegen das Ruhrgebiet als vermeintlich unattraktive Region gemeint. Diese Vorurteile ließen sich bei strahlendem Pfingstwetter vor allem durch die Exkursionen zum Baldeneysee, zur Zeche Zollverein und in den Duisburger Hafen zerstreuen. Ein Höhepunkt war der Vortrag von Herrn Mramba Simba aus Tansania. Er ist Bürgermeister einer 14.000 Einwohnerkommune mit 5 Dörfern und hat Entwicklungsprojekte in seinem Ort vorgestellt. Das Programm umfasst die Konstruktion von Brunnen, die Versorgung mit Mikrokrediten, den Bau weiterer Schulen und die Unterstützung von Waisen und anderen armen Kindern bei der Bildung. Dies ist ein Beispiel von Projekten, die von Esperanto-Sprechern aus aller Welt unterstützt werden. Hochinteressant war auch ein Vortrag über die 100-jährige Geschichte des Esperanto-Weltbundes UEA und seine Beziehungen zu den Landesverbänden, gehalten von Dr. Sikko van Dijk aus den Niederlanden.
Weitere Vorträge von Referenten aus den Niederlanden, Tschechien, Deutschland rundeten das Programm ab. Kultureller Höhepunkt war am Samstagabend, 10. Mai, das Konzert der Band La Curacistoi, die Ärzte. Das waren wesentliche oder die wichtigsten Informationen über den Deutschen Esperanto-Kongress in Essen 2008.
Und im nächsten Jahr ist da wieder ein neuer Kongress, ein Deutscher Esperanto-Kongress. Werner, weißt du zufällig, wann und wo er stattfindet?
Und mal sehen, haben die das hier mit draufgeschrieben?
Das müsste
doch, das steht drauf.
Ja.
Der 86. Deutsche Esperanto-Kongress findet gemeinsam mit dem Europäischen Esperanto-Kongress zu Pfingsten 2009 in der Esperanto-Stadt Herzberg am Harz statt.
Aha. Also Pfingsten 2009, wir haben ja schon einen Kongress in Bialystok erwähnt, jetzt der zweite wichtige Europa- und Deutscher Esperanto-Kongress in Herzberg am Harz. Das ist die richtige Esperanto-Stadt.
Ja.
So wie früher mal Karl-Marx-Stadt hieß, und heißt er heute
ja, ja.
Chemnitz, und so heißt das heute ganz aktuell.
Und wenn alles gut geht mit unserem Programm, dann werden wir diesen Hinweis heute noch zweimal hören.
Ja,
Stadt, weil ich das immer wieder wiederholen möchte, denn das ist ja bisher einmalig. Sowas hat man schon zweimal versucht, aber beim dritten Mal ist es gelungen auf eine ganz andere Art und Weise. Hast du noch weitere Neuigkeiten?
Ja, und ich bin jetzt ganz kurz überfragt. Ich habe natürlich Neuigkeiten.
Ja, ich habe auch.
Ich würde gerne was sagen zu einer Gesellschaft für Interlinguistik,
ja,
die man sehr selten hört, die im Stillen arbeitet,
gut,
aber die ganz wichtig ist, denn wir reden ja in unserer Sendung sehr häufig und logischerweise auch häufig über die verschiedenen Ebenen der Esperanto-Bewegung vor Ort und weltweit. Es gibt aber auch Wissenschaftler, die ganz im Stillen tätig sind. Und da gibt es eine Gesellschaft für Interlinguistik. Und die beschäftigen sich mit den Fragen des Esperanto, der internationalen Sprachen. Sie vergleichen auch große Nationalsprachen miteinander und auch die kleinen. Und ihr Hauptthema ist die Interlinguistik an sich. Das ist die Wissenschaft von den internationalen Sprachen, von der internationalen sprachlichen Kommunikation mit allen ihren Aspekten. Das impliziert die Funktion, die Struktur, die Entwicklung und die Anwendung der nationalen Sprachen und dann Plansprachen. Dazu muss man auch sagen, was sind Plansprachen? Dafür gibt es immer viele Namen, aber eine Plansprache ist diejenige, die, wo man zuerst Regeln aufgestellt hat und gesagt, so muss eine Sprache funktionieren und danach dann nach diesen Regeln die Sprache entwickelt hat, wie zum Beispiel Esperanto. Und die Plansprachen, um das dann nochmal zu unterstreichen, das sind die Personengruppen und Personen, die eben eine bewusst geschaffene Sprache anwenden, und zwar in der täglichen internationalen sprachlichen Kommunikation. Und man hat früher mal durch falsche Übersetzungen oder ungeschickte Übersetzungen gesagt, Kunstsprache, das finden wir auch in Nordkorea, nicht Kunstsprache, das ist also eine total falsche und veraltete Bezeichnung, oder internationale Sprache oder Welthilfssprache ist auch ein unglückliches Übersetzen, oder Universalsprache und alle die Dinge, das sind also Begriffe, die nicht mehr aktuell sind und eben in die Geschichte gehören. Aber Plansprachen ist das offizielle Wort für internationale Sprachen wie Esperanto.
Wobei ich finde, das Wort Welthilfssprache ist gar nicht so verkehrt. Nur manche verstehen unter dem Wortteil Hilfs immer was Minderwertiges.
Ja, etwas Minderwertiges.
Wobei wir allerdings auch Hilfsorganisationen haben, die ja sehr wichtig
sind. Wie zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz,
ja,
oder wie ADAC
und andere
Dinge, die eben helfend sind.
Und das soll eben,
und Hilfe ist eben nicht im Sinne von negativ oder weniger wichtig,
sondern von humanistischer Seite
aus. Ja, genau.
Aber wir haben lange genug wieder, wie er sagte, man so gebrabbelt.
Ja.
Wir können wieder mal Musik hören.
Ja, wir haben schon fast eine halbe Stunde rum und deswegen kommt jetzt der Titel, der so heißt wie die CD, Max Kauf. Das brauchen wir nicht übersetzen, oder?
Predigo por prestigio, la preparo por la casa, detto bene, figlia vesti, schminchi con vita e parfumi. ci con umore a tabletto sin de pena e conformo con sottilo e tu mi aiavo nur char per figlio tanto zio viva via tranquillo.
Liebe Hörerinnen und Zuhörer, wir sind wieder da mit der Esperanto-Welle und wir sagen uns Ihnen jetzt mal, wo wir im Internet zu finden sind, und zwar unter www.esperanto-nb.de. Dort gibt es mehrere Unterseiten. In einer steht drin, worum es in der Esperanto-Welle geht und so weiter. Und an anderer Stelle finden Sie auch Informationen über den Esperanto-Verein Nordrandenburg.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe mein Mikrofon ist noch nicht auf.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wiederhole das mal. René hat relativ schnell gesprochen. www.esperanto-nb.de. Da finden Sie unsere Internetseite und da finden Sie auch Informationen. Und wer keinen Internetzugang hat, der kann uns telefonisch erreichen. Im Telefonbuch unter den Namen Werner Levin oder Werner Pfennig findet er uns in Neubrandenburg. Wir sind auch über TeleM. Da gibt es eine Teletext-Seite 466 oder was? 66. Da ist auch alles über uns zu finden. Telefonnummern, Programm, Namen und so weiter. Ich möchte nun mal weitermachen in unserem Programm und mal dem Vereinsleben oder aus Deutschland, aus der Esperanto-Bewegung Deutschlands berichten. Da gibt es eine sehr interessante, international interessante Veranstaltung, das CI, das ist die Esperanto-Abkürzung für den deutschen Begriff internationales Frühlingstreffen. Ne?
Ja.
Internationales Frühlingstreffen. Und das ist deshalb so interessant, weil es anscheinend sehr beliebt ist. Denn zu unserem deutschen Kongress sind knapp 100 Teilnehmer gekommen. Zum PSI sind 171 Teilnehmer gekommen aus 23 Ländern.
Oha, das ist ja ganz schön.
Und rund die Hälfte aller Teilnehmer waren Kinder und Jugendliche. Und es gibt ein interessantes Tagesprogramm, das auch die Kinder und Jugendlichen zum Teil selbst gestalten. Vormittags gibt es Veranstaltungen im Haus und nachmittags gibt es dann Ausflüge. Und aus der Geschichte dieses anscheinend beliebten Treffens mal kurz ein paar Sätze. Das erste Treffen fand 1985 in Bielefeld statt. Damals kamen 35. Sechs Jahre später kamen die Freunde wieder in Waldfischbach, Burgalben, schon mit 111 Gästen zusammen. So ging das immer weiter und jetzt haben wir schon 178 Gäste. Und dieses Waldfischbach, Burgalben, habe ich mal nachgesehen, ist ein Ort in Rheinland-Pfalz an der Grenze zum Saarland. Die nächsten beiden größeren Städte sind Pirmasens und Kaiserslautern. Die wurden auch während dieser Veranstaltungen besucht. Und auf dieser Seite im Bericht über dieses Psi sind auch noch 3 oder 4 Stimmen von Teilnehmern da. René, kannst du kurz mal berichten, was die so gesagt haben?
Ja, einer der von den jüngeren Teilnehmern hat gesagt, er wäre ein 8-jähriger Muttersprachler des Esperanto, der es also von klein auf gelernt hat. Und das für ihn das 9. Psi wäre, das fand ich ein komisch.
Ja, er ist anscheinend schon als Baby im Mutterleib dabei gewesen.
Ja. Dann ist hier noch eine andere Teilnehmerin, die sagte, sie hätte im Oktober 2007 erst Esperanto angefangen zu lernen. Und eine von den etwas älteren Semestern sagte ebenfalls, dass sie schon von klein auf die Sprache gelernt hat, und zwar ab 1940. stehen, da staunt man. Ne?
Ja, und das Bemerkenswerte noch an diesem, an dieser Margarete Klünder, die ältere Frau, ist, dass sie sagte, ihre erste Sprache, die sie als Kind gelernt hat, war Esperanto und die zweite, die Muttersprache Deutsch. Ja, das war etwas über das Psi. Moment mal, was ist denn mein Zettel? Ich hätte als nächstes noch etwas über die Vision Parkorbo, oder möchte inzwischen jemand anders mal berichten, wann eine andere Stimme kommt?
Nein, mach mal über die Parkstadt.
Ja. Es hat ja im Esperanto wie in vielen anderen Gebieten bei den Menschen immer Visionen gegeben. Eine dieser Visionen, als Esperanto schon existierte, war die Parkstadt Esperanto. Das war also im vergangenen Jahrhundert, in den Anfang der 20er Jahren, haben einige, und ich nehme an, das waren hauptsächlich bürgerliche, also vermögende Leute, sich vorgestellt, dass man in der Nähe von München, in einem Dorf, eine Esperanto-Parkstadt bauen könnte. Sie haben einen Architekten beauftragt, der hat einen Entwurf gemacht mit Wohnstraßen, mit einem Badesee, mit Einkaufsstraßen und so weiter und so weiter. Und man hat auch begonnen, durch Spenden wollte man Land kaufen. Alleine das hat schon, weiß ich was, in den Millionen Mark damals gekostet. Aber wenn man sich heute diesen Plan ansieht, merkt man sofort, wir haben ja inzwischen die Erfahrung, dass so ein Plan von vornherein überzogen ist, eine extra Stadt zu bauen. Man hätte hier nämlich viel Geld ausgegeben, nur um sich eine Vision zu erfüllen. Diese Kraft und das Geld, sage ich heute, würde man lieber in die Verbreitung und in die Werbung für Esperanto stecken, da wäre der Erfolg viel größer gewesen. Aber wie schon vorauszusehen, ist dieses Projekt gestorben, denn es hat schon an dem Geld gemangelt und an irgendwann verflacht. Zu Anfang sind alle begeistert, aber wenn es nachher konkret werden muss, ist diese Vision also nicht Wirklichkeit geworden. Das war mal eine Sache aus der Vision des Esperanto. Ich hätte als nächstes Amikillo.
Hat einer noch, möchte mal, oder kannst du vorher was anderes
sagen? Ja, ich wollte mal damit auch eine andere Stimme was zu hören ist, wie du sagst.
Ja.
Es gibt ja auch den Esperanto, den Internationalen Esperanto-Lehrerverband. Und der Deutsche Esperanto-Lehrerverband hat seinen Sitz in Herzberg am Harz. Da ist eine Ungarin, die dort die Koordinierung der verschiedenen Aktivitäten in Deutschland vornimmt. Dazu muss man wissen, das ist ja, wie soll ich sagen, eine Prüfungsstruktur gibt, der für Esperanto-Lehrer, die eben modern ist, und man möchte und ist dabei, den Sprachunterricht für Esperanto und die Prüfungen für Esperanto und auch die für Prüfungen der Esperanto-Lehrer so anzupassen, dass sie den EU-Normen gerecht wird. Und da hat man schon sehr große Erfolge gemacht. Die Herzberger, also diese Organisation der Esperanto-Lehrer, organisiert in Herzberg sehr präzise, klare Seminare mit hochdotierten Esperanto-Wissenschaftlern. Wird dort eine, ja, wie soll ich sagen, eine Art Elite herangebildet, die dann bereit und in der Lage ist, auf dem Niveau der EU, auf dem Niveau der deutschen Ausbildung in der Sprache, dort auch als Esperanto-Lehrer tätig zu sein. Und das wird sehr konkret und sehr präzise schon, läuft das schon. Und sie haben ein Informationsblatt, was sie regelmäßig herausgeben. Und diese Frau, die das dort aus Ungarn macht, hat dort bisher einen großen Erfolg. Ja, und es gibt inzwischen auch die dritte internationale Konferenz der Spracharbeiter. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Lingvo. Testilistoi, also Sprachwissenschaftler, die das auch untermauern noch. Und ja, wer da Interesse hat, kann sich bei uns mal melden. Da geben wir weitere Informationen. Also die Normierung der Sprachprüfungen nach dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen. Ja. Ich habe noch mal eine kurze Nachfrage zu meine Informationen über die Parkstadt Esperanto. Das war ja eine Vision und ich wollte wieder darauf hinweisen, So eine Vision ist jetzt ja schon Wirklichkeit geworden in den letzten Jahren, weil wir nämlich in Deutschland eine Esperanto-Stadt haben. Offiziell heißt die Stadt Esperanto-Stadt Herzberg am Harz. Und das, kann man sagen, ist ja schon ein Teil Erfüllung dieser Vision. Dass man muss es natürlich über einen anderen Weg machen. Man braucht genug Menschen, die mitarbeiten wollen zwischen Esperanto-Freunden und der Stadtverwaltung und den Bürgern der Stadt. Ne?
Ja, und das ist aber übrigens das Ergebnis in Herzberg am Harz. Ein Ergebnis von jahrzehntelanger, konkreter, vorbildlicher Esperanto-Arbeit. Denn es war nicht einfach, diese CDU-dominierte Stadt, wir haben ja die Parteien da drin, CDU, SPD, FDP und Grüne, die davon zu überzeugen, sich so zu nennen und sich dem Esperanto zuzuwenden. René möchte noch was dazu sagen.
Wir haben doch vorhin den Ausflug nach Schwerin erwähnt.
Ja.
Und ich finde den hier gerade in der Zeitschrift Esperanto aktuell. 2. Juli 2008.
Wunderbar. Also bitte anmelden.
Aber nicht nur dieses Treffen ist erwähnt, was bei uns passiert, sondern auch unser Zeltlager steht hier drin. Vom 26. Juli bis zum 2. August.
Ja, das Esperanto-Zeltlager hier in der Nähe von Nordbrandenburg, bei Feldberg, am Dresdsee. Und da machen wir das schon einige Jahrzehnte ohne Unterbrechung durch alle Turbulenzen der gesellschaftlichen Veränderung hindurch. Seit 1978. Und es hat sich dort eine neue Führung etabliert. Es ist also von jungen Leuten organisiert. Und das funktioniert wunderbar. Jetzt wird ein Signal gegeben, Musik.
Ja, wir machen Musik und es kommt ein Titel, der ist nicht so...
Da geht uns der Hut hoch.
El Misero, aus der Misere vielleicht, oder aus der Misere.
Grisas la domaroi en ci quartalaccia, tro misera viva pluas nur sen placcia. Igre fumas camen tuboi de fabricoi, povo coros ciui muroin alterbricoi. Tie loggias familioi nur ministai, quaso sclavai homoi ciui tage tristai. La labor condicioi ofte tre dangeros, cae salairo beson costoi ne supero. Grinsas knaras, la malnova rusto plena balancio, ma la peris gia brilo. Tamen gi fieras, cer transportas gi de tero al cielo, Trige knabon el infero al miele. Amichezzo vero.
Ja, Werner, ich habe eine Frage. Wir haben ja nun über sehr viele interessante Dinge des Esperanto berichtet. Ich würde gerne mal etwas hören von diesem Esperanto-Land. Das ist so eine Art Kuriosage, ein Kuriosum aus dem Esperanto, aber ich finde, es ist mal ganz interessant, unseren Hörern da was zu bieten.
Ja, diese Frage habe ich schon mal gestellt bekommen und hatte mal nachgeblättert, weil ich gehört hatte, es hätte vor kurzem eine Sendung über Deutschlandfunk gegeben, wo auch Esperanto drin vorkam. Hat mich natürlich neugierig gemacht und das Folgende habe ich entweder wörtlich oder rein zusammengefasst aus einem Feature vom Deutschlandfunk genommen und das wurde am 12.05. dieses Jahres gesendet. Worum ging es da? Da steht ganz oben groß drüber, wie mit Esperanto Staat gemacht werden sollte, von Sabine Weber. Mitten in Europa sollte ein neuer Staat gegründet werden, sein Name Amikejo, Ort der Freundschaft. Hier sollte die Kunstsprache Esperanto gesprochen werden. Initiator des Projektes war der französische Professor, sage ich mal in Deutsch, Gustav Roy. Der Plan aus dem Jahr 1906 ist heute weitgehend vergessen. Das war natürlich damals eine Vision eines Esperanto-Freundes aus Frankreich, ein internationales Gebiet, sehr kleines, zu einem Esperanto-Land zu machen. Er selbst hat darüber gesagt, das in 6 Monaten zu realisierende Projekt eines unabhängigen Esperanto-Staates, ich weiß, dass es nicht einen Mann gibt unter 1000, der an die Realisation dieses Projektes glaubt, aber es ist 10 Jahre her, da gab es nicht einen Menschen unter 1 Million, der daran geglaubt hätte, dass es die drahtlose Telegrafie geben würde. Ja, das war also 1906. Neutral ist etwas zum historischen Hintergrund. Neutral, modus net, ich spreche das mal deutsch aus, wie es richtig heißt, weiß ich nicht, entsteht durch die Neuaufteilung Europas auf dem Wiener Kongress 1814-15. Preußen und die neu gegründeten Vereinigten Niederlande legen den Vertragswortlaut über ihre gemeinsame Grenze unterschiedlich aus. Dazu kommt es zu einem strittigen Gebiet, das doppelt so groß ist wie Monaco und 7-mal größer als der Vatikanstaat, und es hat die Form eines Tortenstückes und ist auch genauso begehrt. Denn just hier liegt das bedeutendste europäische Vorkommen an Zinkerz, einem Rohstoff, den man für die Kupfer- und Messingherstellung sehr dringend benötigt. Neutral, modus ne, heißt heute mit anderen Gemeinden zusammen, habe ich meinen Atlas nachgeguckt, Kelmis und gehört zu Belgien. So ist es heute. Und da hat man sich aber 1816 in Aachen zwischen Niederlanden und Preußen so weit verständigt, dass man sagt, also gut, wie gesagt, wir können es ja nicht beiden geben, beide bekommen gewisse Rechte an diesem Gebiet, wir machen da ein neutrales Gebiet, Preußen und die Niederlande haben die gleichen Rechte, sie haben einen Kommissar, es wird ein Bürgermeister gewählt, die Leute kriegen Pässe für Neumodus nicht als neutrales Gebiet. Gut gesagt, getan, hat alles funktioniert. Und durch die Zinkblende wurde dieser Ort so attraktiv, die Produktion, dass sich aus allen anliegenden Staaten die Arbeiter dort einfanden und dort Arbeit suchten, und es wurde eine richtige kleine Stadt. So, wenn wir einmal umblättern, was dann weiter passiert ist. Seit 1881 ist ein Herr Molli dort Bürgermeister. Für die Bevölkerung aber gilt er aufgrund seines Engagements als ungekrönter König für das Gebiet. Würde es gelingen, diesen Molli für die Gründung eines unabhängigen Esperanto-Staats zu gewinnen, so dachte damals Herr Roy, dann wird mit Sicherheit auch das ganze Neutralmodus net hinter dem Projekt stehen. Und um 1906 machte er sich dann auf, erschien bei dem Dr. Molli, dem Bürgermeister, und Professor Roy hat ihn dann mit der Esperanto-Bewegung bekannt gemacht. Als Liebhaber vieler Sprachen interessierte sich der Bürgermeister nun auch für Esperanto und hat es sehr schnell beherrscht. Und die beiden Herren beschlossen einfach, in neutralem Modus net wollen wir einen Esperanto-Staat aufbauen. Eine Vision, die ich schon sagte, die ist sicher zum Schluss nicht aufgegangen, aber wir haben ja, wie wir schon sagten, die Esperanto-Stadt Herzberg als Beweis, dass es geht. Diese Welle der Esperanto-Bewegung erfasst dann das ganze kleine Territorium. Der Roy gründet einen Verein mit dem Namen Amikejo, wirbt Mitglieder in Modus Net und in der Umgebung, um das Projekt auch im Ausland publik zu machen, veröffentliche Anfang 1908 Broschüren, eine auf Französisch, eine auf Esperanto, so geht es immer weiter. Vereine gründen, Bevölkerung ausbilden, Tourismus ankurbeln, um für Esperanto zu werben und damit die Entwicklung des Gebietes neutral, modus net, in ein bedeutendes kleines Land, nämlich Amikeje, zu machen. Das war die Vision, ein eigener Staat zu werden. Aber das lief eigentlich auch ganz gut. Denn 1908 wurde die UEA gegründet und 1908 gab es auch einen Weltkongress des Esperanto in Dresden. Und auf diesem Kongress haben die beiden ihr Projekt vorgestellt und haben hohe Begeisterungswellen erreicht. Sogar die UEA hat gesagt, ja, wir ziehen um nach neuem, nach neutralem Modus net. Haben sie aber nie getan.
Nee, nie passiert.
Aber wie das oft so ist, Das Projekt lief zwar weiter, aber es stümpelte so ein bisschen vor sich hin und dann, zack, kam der Erste Weltkrieg. Gleich zu Anfang des Ersten Weltkrieges marschierten die Preußen über das Gebiet hinweg in Richtung Frankreich. Und am Ende des Krieges gab es 1919 den Versailler Vertrag. Und damit war neutral Maurice Nett Geschichte. Die Vision, einen Esperantist-Staat zu gründen, war geplatzt. Aber, wie ich schon sagte, in Deutschland sind wir etwas weiter. Wir haben ja schon eine Esperantist-Stadt am Hals.
Ja, die soll aber nicht selbstständig sein und werden, sondern sie kriegt den Ehrentitel Esperanto-Stadt.
Ja.
Sie hebt sich dadurch hervor, von allen 1000 deutschen Städten, oder wie viel wir haben, durch ihre Besonderheit. Sie wird bekannt, sie wird international bekannt. Sie hat Partnerschaften per Esperanto in verschiedene Staaten schon aufgenommen. Es gibt ein Esperanto-Denkmal, die Beschriftung in den Städten für Touristen sind in Deutsch und in Esperanto. Also das ist schon eine ernste Angelegenheit. Ich wollte, wenn ihr erlaubt, noch etwas ganz anderes sagen. Ich wollte noch was zu diesem Esperanto-Staat. Wenn ich höre, dass dort Ärzte sind, wertvolle Ärzte, dann hat Esperanto gar keine Chance, gegen die Gier der Monopole dort irgendetwas Friedliches aufzubauen. Denn das Geld und der Gewinn drückt alles Vernünftige beiseite. Und das ist dann auch bedauerlicherweise dann da passiert. Etwas ganz anderes. Wir haben ja über Esperanto und Religionen öfter gesprochen und natürlich hat Esperanto sehr viel Beziehungen zu christlichen Kirchen. Es gibt die Bibel in Esperanto, es gibt Gottesdienstbücher, es gibt Gebetsbücher, es gibt Gesangbücher und auch der Vatikan hat Esperanto ganz offiziell, also die katholische Kirche, die offizielle Esperanto anerkannt als volle, vollgültige Sprache der katholischen Kirche, weil die Fundamente, die man dazu darbringen muss, da sind. Auch dieses gewaltige, dicke Buch, die Katholiken benötigen für den Gottesdienst. So. Und die evangelischen oder protestantischen Kirchen sind da so ähnlich etabliert. Und vielleicht haben wir es ein bisschen unterschlagen, aber es gibt auch eine reichhaltige Esperanto-Literatur zum Buddhismus. Der Buddhismus ist etwas älter noch, wesentlich älter als die christlichen Kirchen. Man vermutet auch eine gewisse Verwandtschaft bei der großen Religionen, aber ich wollte nur sagen, dass der Dharmapada, das ist also La Pado della Compreno oder La Pado al Compreno, der Pfad zum Verstehen, das ist also eines der wichtigen buddhistischen Bücher, der Basisbücher, die sind ganz neu wieder aufgetaucht und für Esperanto. Oder was uns hier in Deutschland, in Europa sehr beeinflusst und beschäftigt, ist ja der Islam. Wir haben ja mit dem Islam Probleme oder der Islam mit uns. Schon seit vielen Jahren gibt es den Koran in Esperanto. Das heißt also, dieses Buch, das ist ja ein Arabisch geschrieben, ein Hocharabisch aller Gläubigen des Islam. Und jetzt ganz neu ist herausgekommen, der Tresoro, der Schatz, übersetzt oder geschrieben von verschiedenen Autoren, und zwar von der Arabischen Kommission des Esperanto-Weltbundes. Und neben eben diesem gibt es viele andere religiöse Werke zum Islam, über den Islam, von den Islamgläubigen selber geschrieben. Also nicht über sie, sondern sie haben präsentieren ihren Glauben in ihren verschiedenen Literaturen. Ja, das wollte ich nur noch mal sagen. Es gibt auch andere, aber das will ich heute nicht weiter erwähnen.
René, hast du noch einen Beitrag?
Ja, wenn ich darf. Hier ist noch was ganz Kleines drin. Ein zweiseitiger Artikel im Bereich EDV.
Vier Minuten hast du noch Zeit.
Oh, nee, so lange will ich gar nicht.
Ich habe auch noch was.
Hier hat der Autor geschrieben, wie er seinen Computer da so eingerichtet hat, dass er zwei Monitore gleichzeitig betreiben kann. Ich will das jetzt hier nicht vorlesen. Wer sich da weiter interessiert, kann ja uns mal fragen, was da so drin steht. Und dann ist hier noch ein anderer Artikel drin über das Wappen einer Stadt namens Kharkov oder Kharkiv heißt es wohl auf Ukrainisch. Das liegt in der Ukraine und hier, es hat während seiner jahrhundertelangen Geschichte, die begann 1654, mehrere verschiedenartige Wappen gehabt. Hier sind ein paar schicke Bilder drin. Und das Neueste wurde dann ja, hier ist während der Sowjetzeit wurde dann 1968 noch ein neues eingeführt. Und ja, das Wappen, die Wappen sahen jedes Mal anders aus. Mhm.
Ja, es ist ja andere Herrscher auch mal gewesen.
Ja, ja. Ja, jeder Herrscher, jedes System versucht sich ja zu manifestieren in den Wappen. Mhm. Aber ich weiß, dass in Russland man immer wieder zurückgeht auf die alten vorsowjetischen
Wappen. Hier steht Wappen. Was ganz Komisches drin. Während der langen Zeit zwischen 1917 bis 1968 hatte die Stadt kein Wappen. Komischerweise. Ne?
Gut, wir haben noch 2 Minuten.
Noch. Ja, noch 2 Minuten. Mhm. Ganz kurz, die EU und die Sprachen in der EU. Theoretisch alle gleichberechtigt. Alle sind gleichberechtigt, wird gepredigt. Wir wissen natürlich, dass das gelogen ist, dass das nicht stimmt. Die EU wird mit aller Gewalt und macht das schon, wird alle Sprachen beiseite drängen und entmündigen, außer eben das amerikanische Englisch. Und nun nimmt ab 1.7. Frankreich das Heft in die Hand. Und die Franzosen haben gesagt und sogar ein Gesetz erlassen, wenn wir das übernehmen, das Heft für ein halbes Jahr, dann wird wieder mal Französisch in der EU gesprochen und wir werden alles tun, damit unsere Sprache, und Sie sind Franzosen, also sind Sie für Französisch, dass sie wirklich mal in der Praxis Gleichberechtigung findet, so wie uns das immer versprochen wird. Aber wie gesagt, ist das alles gelogen von der EU, weil die mit aller Macht das anders wollen. Und die alle Vertreter von Frankreich, die dort also etabliert sind, auch die Angestellten, die Festangestellten in der EU selber, werden angehalten, klar und deutlich Französisch zu sprechen und sich dafür stark zu machen. Es gibt da ein 10-Punkte-Gesetz und eine Liste, wie sie sich zu verhalten haben. Und nun regen sich die Staaten, insbesondere Deutschland, auf, die da sagen, das geht doch nicht. Wir haben uns entschieden für Englisch. Und nun muss das auch Englisch bleiben und nun darf nicht irgendeiner kommen und sagen, Moment mal, wir sind doch gleichberechtigt. Man muss sich das mal vorstellen, diese obskure Angelegenheit der Deutschen, die da sagen, na ja, aber erst dürft ihr das doch nicht nehmen mit der Gleichberechtigung. Das ist etwas so wie in der Sowjetunion, alle Kulturen der Sowjetunion, 150 oder mehr seinerzeit, waren angeblich gleichberechtigt, aber eben Russisch hatte die Dominanz und hat auch die anderen verdrängt. Und nun die Franzosen, ja was nun? Na, die machen ganz was Normales. Die machen das, was uns allen in der EU, fast 400 Millionen Menschen, jeden Tag wieder versprochen wird. Gleichberechtigung der Sprachen. Und dieses Jahr ist auch das Jahr der Sprachen. Und hier kann man in der Praxis mal sehen, wenn einer das ernst nimmt und sagt, so und nun sprechen wir mal Französisch oder Deutsch oder Spanisch oder Polnisch oder, dann, naja, so war das ja nur auch nicht gemeint. Und hier denke ich, sollten die Völker von Europa, ohne sich halbstarrig zu zeigen, man muss immer kompromissbereit sein, und das Englisch ist nun mal eine sehr große und wichtige Sprache und soll und muss in der EU auch gesprochen werden, es darf aber doch nicht gleichzeitig so sein, dass man die anderen Sprachen diskriminiert, und derzeit findet eben eine sehr breite Diskriminierung statt, und das ist nicht schön.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir verabschieden uns damit von Ihnen in unserer heutigen Direktsendung Esperanto-Welle aus dem Studio 1 von NB Radio Treff. Und René macht jetzt noch die Absage.
Ja, und diese Sendung wird am 8. Juni um 16 Uhr wiederholt und die nächste ist dann am 18. Juni ab 16.
Farufetoin, la infanoi schirmuteron, ciam viru, nur la veron.
Verantwortlich für diese Sendung ist Esperanto-Welle am 5. Juni 2008 war Werner Levin.
La infanoi faru rondon. Kai ekonu tutan mondon, la infanoj laŭte kantu, novajn arbojn ĉie plantu.